Hey da draußen, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich habe meine Expertin Nadine auch hier am Start. Wir haben gefühlte 95 Grad hier drin.
Ja, draußen nicht viel anders.
Genau. Und dann haben wir jetzt gedacht, hey, wir machen uns hier gemütlich. Wir nehmen euch einfach mal mit auf eine kleine Reise zum Thema heute Montessori. Aber nicht einfach nur so Montessori, wie man es so kennt aus Büchern oder irgendeiner Dokumentation. Nein, wir machen es ein bisschen spannender und vor allen Dingen ein bisschen praktischer. Wir wollen uns einfach mal anschauen, wie ist es mit der Montessori eigentlich und diesen typischen Glaubenssätzen oder auch diesen Vorurteilen, die manche vielleicht haben oder auch dieses fehlende Wissen darüber. Ne? Dann gibt es ja typische Bilder, die wir so im Kopf haben, die wir nicht jeden Tag mit Montessori zu tun haben. Dann denken wir so, ach, das sind doch die so, ne? Wie das ja gerne auch mal bei Waldorf so ist. Da gibt es so Vorurteile oder bei Reggio haben wir das auch, bei Frené auch oder viel Unwissen. Und wir reden auch darüber, wie man Montessori ganz praktisch im Alltag implementieren kann. Also ohne das Ding so groß zu machen. Und wir werden auch gar nicht so stark auf die Haltung und die Werte eingehen. Wir alle wissen, dass das immer wieder auch, dass das die Grundvoraussetzung ist, egal was wir im Leben tun, ne, ob wir lieben, ob wir arbeiten, was auch immer, wo wir uns befinden, alles basiert auf unseren Werten, auf unseren moralischen, ethischen Prinzipien. Gleichwohl wollen wir weg davon und das Ganze praktisch machen. Und deswegen höre ich jetzt auch zu labern, höre ich auf zu labern, sag erstmal Hi.
Hi, hi. So. Schön, dass ich da sein darf bei diesen Temperaturen. Ja,
wir dünsten hier mal aus. Noch gibt es kein Geruchfernsehen. Das heißt, ihr könnt euch glücklich schätzen. Ihr seht das Ganze noch. Ihr müsst es nicht ertragen im Sinne von erriechen, okay? Wobei das schon ganz cool wäre, so mit allen Sinnen Filme wahrzunehmen. Wobei ich nicht weiß, ob ich das wirklich möchte bei manchen Filmen. Nee, ne? Lieber nicht. Also wenn es dann so gerade in den Actionbereich geht oder sowas ganz Ekliges passiert, will ich es nicht riechen müssen.
Sag mal, Mittelalterfilm.
Ja, stimmt, nee.
Fünf Wochen gefühlt nicht gewaschen.
Lassen wir lieber weg. Wie ist denn das eigentlich mit den Sinnen bei Montessori? Spielen die Sinne da eine große Rolle? Und wenn ja, was fällt dir so spontan ein zum Thema Montessori? Sinne.
Ich glaube, das ist wie bei jeder Pädagogik ein Grundelement überhaupt. Das gehört zur menschlichen Entwicklung dazu, dass ich all meine Sinne, egal ob das jetzt der Hörsinn ist, der Sehsinn, der Tastsinn, der Geschmackssinn, dass die mit einfach ein Grundbestandteil der Pädagogik sind. Und wenn wir über Sinnesentwicklung, Sinneserfahrung sprechen, dann fängt das schon bei ganz jungen Kindern an, im Krippenbereich. Aber Sinnesmaterialien sind nochmal Grundbestandteile, es gibt also Bereiche, die einfach grundlegend sind im Montessori-Bereich, wo Materialien vorhanden sein müssen. Und da ist ein ganz großer Bereich das Sinnesmaterial. Und das beginnt für Kinder vor allen Dingen spätestens mit 3 Jahren. Also das Thema, was ist rau, was ist glatt, was schmeckt sauer, was ist süß, was ist scharf, was ist da glatt. Es geht um Farben. Also allein Farbtäfelchen, die wir haben, mit ganz feinen Farbabstufungen. Es geht um Druckzylinder, die es gibt, nämlich den Druck der festen Hand und der weichen Hand damit zu schulen. Es geht darum zu riechen. Es gibt also Riechzylinder, um dort ganz feine Abstufungen zu machen. Und das Ziel ist es im Prinzip immer mehr Erfahrung in diesem Sinnesbereich zu machen, sodass alle Sinne gut geschult sind. Weil das brauchst du im Idealfall dein Leben lang.
Und da geht's um Differenzierung auch, ne? Genau. Um Gegensätze auszuprobieren und dann viele differenzierte Erfahrungen zu machen.
Und zu seriieren auch schon, ne?
Also was würde das jetzt konkret bedeuten
in der Umsetzung? Das ist eine Vorstufe im Prinzip, wenn wir mal auf naturwissenschaftliche Arbeiten gehen, ne? Ja. Zu seriieren, also Farbabstufungen hinzubekommen. Da geht es jetzt nicht darum, dass es nur um Rot, Gelb und Grün zu benennen geht, sondern in der Farbe Rot gibt es ganz viele Abstufungen. Und Maria Montessori hatte halt aufgrund ihrer Beobachtung, und das war das Enorme vor über 100 Jahren, was sie geschaffen hat, das war damals total unbekannt. Man dachte, junge Menschen sind so kleine Wesen irgendwie und die sind irgendwie zu behandeln wie auch ältere Menschen. Und sie hat beobachtet, was Kinder eigentlich brauchen für ihre Entwicklung. Und danach hat sie dann sich auch mit anderen Wissenschaftlern zusammengetan, im französischen Bereich vor allen Dingen, die sich vor allen Dingen zum Beispiel mit gehörlosen Kindern beschäftigt haben, mit blinden Kindern beschäftigt haben, um diese Sinne nochmal zu verfeinern.
Ich werde dich immer wieder mal ein bisschen unterbrechen, denn ich habe euch ja da draußen versprochen, wir beide haben euch versprochen, dass das sehr praktisch wird. Dass es zwar immer wieder auch mal ein bisschen Basiswissen gibt, aber dass es vor allen Dingen Dinge gibt hier, die euch rausziehen könnt für eure alltägliche Arbeit in eurer Kita, ob das jetzt ein Montessori-Kita ist oder nicht. Das Besondere hier an meiner Expertin Nadine ist, du arbeitest als...
Ich bin Leitung der Montessori-Einrichtung, habe selber von Pike auf die Montessori-Pädagogik im Prinzip aufgesaugt, nicht wissenderweise auch schon im Schulbereich persönlich erlebt und bin auch Montessori-Dozentin.
Mega. Und das bei der Heldentatenakademie. Also wenn ihr euch vertiefen wollt oder jemanden braucht, der wirklich Ahnung hat und der das so kommuniziert, dass es auch Spaß macht und dass ihr euch das rausziehen könnt, was ihr braucht für euren alltäglichen für eure alltäglichen Heldentaten in eurer Kita, dann unbedingt mal mit Nadine arbeiten. Macht viel Spaß, hochkompetent, macht richtig Laune. Gehen wir also rein. Bleiben wir nochmal bei den Sinnen. Ich war ja mal bei dir zu Besuch und habe gemerkt, ach guck mal, hier gibt es auch ganz viele Gerüche. Ne? Also Gerüche, auch die Blumen, die Kräuter, die ihr habt. Spielt das nochmal eine besondere Rolle?
Das ist dann schon das Thema, na, wie fange ich das an, was wir als Grundmaterialien haben, was eine Grundbasis, eine Grundausstattung sein sollte von der Montessori-Einrichtung. Wie fange ich an, diese Materialien dann auch nochmal zu abstrakt zu machen? Ne? Also wie hole ich mir auch die Umwelt in die Einrichtung? Da geht es also nicht darum, dass die Materialien im Regal stehen und jetzt machen wir mal irgendwie die Geruchsfläschchen und jetzt haben wir die 10 Minuten durchgemacht mit Paul. Schön Paul, jetzt weißt du, wie es riecht. Sondern Ziel ist es ja, dass ich es schaffe, die äußere Umgebung auch reinzuholen, beziehungsweise die Umgebung in der Kita rauszuholen, dass ich also schaffe, dass Kinder schaffen, das zu übertragen auf ihre Umwelt.
Und es geht vor allen Dingen ums Lebendigmachen, genau. Nicht um, jetzt machen wir mal ein Angebot und danach machen wir mal 5 Monate nichts mehr. Mhm. Dann machen wir wieder ein Angebot, sondern das Erlebnis soll möglichst, und du korrigierst mich, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege, im Alltag stattfinden.
Genau. Es soll im Alltag übertragen werden. Und ne, das, was du gesehen hast jetzt mit den Kräutern, ein Beispiel, im Außengelände Kräuter angebaut, haben viele Einrichtungen mit Sicherheit, dann aber auch mit den Kindern in die Ernte gehen. Und dann haben wir schon wieder das Thema naturwissenschaftlicher Bereich, der da drin ist. Wir nennen das Erkundung der Welt bei uns im Montessori-Bereich. Und dann mit Kindern darüber ins Gespräch gehen. Wie riecht es denn, der frisch gepflückte Rosmarin für dich? Mhm. Und wie riecht das für jemand anders? Dass Kinder dann auch lernen, für dich ist es anders, riecht es anders als für dich, ne? Mhm. Oder schmeckt es vielleicht auch anders. Und ich kann mir daraus einen Tee machen und beim Tee schmeckt es dann wieder ganz anders. Das ist Alltagspraxis.
Wo würdest du sagen, liegt so der Klassische? Wir werden jetzt hier ein bisschen verallgemeinern, aber das meinen wir nicht so, sondern wir versuchen das ein bisschen, oder ich frage das so, dass es so ein bisschen plastischer wird, greifbarer, haptischer. Wo liegt denn der allgemeine Unterschied, wenn wir den jetzt mal hier definieren würden, ganz wild und frei, zwischen einer Montessori-Kita, die wirklich überzeugt nach Montessori arbeitet, und einer Kita, die angelehnt an Montessori arbeitet oder ein paar Montessori-Moves implementiert? Mhm.
Also ist ja schon mal schön, dass eine Kita sagt, wir möchten das, wir interessieren uns dafür. Ich glaube, dass zunächst erstmal wichtig ist, dass man sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat als Team. Mhm. Und es ist, glaube ich, schade, wenn das nur ein oder zwei innerhalb eines Teams gemacht haben, sondern dass man dann sagt, wir interessieren uns dafür, eine Teamfortbildung zu machen. Das nächste ist, es braucht halt eine Verständigung darauf, was wollen wir denn? Wollen wir Grundbasics als Materialien haben? Wollen wir auch die Bereiche, die fest und klar definiert sind in der Montessori-Einrichtung oder innerhalb der Montessori-Pädagogik, wollen wir das denn auch haben und können wir das überhaupt haben? Hm. Es gibt im Krippenbereich, jetzt sage ich mal, festgeschriebene Bereiche, sowas wie Übung des täglichen Lebens. Also da geht's ums Schütten, ums Brotschmieren. Wie gieße ich mir eigentlich ein Glas Wasser ein? Wie kämme ich mir die Haare? Wie ziehe ich mir die Schuhe an? Also lebenswirklich alltagspraktische Dinge. Es gibt den großen Bereich Bewegung im Krippenbereich. Es gibt das große Thema Hand-Augen-Koordination. Also wie öffne ich etwas? Wie stecke ich etwas hinein? Wie drehe ich etwas? Schon das erste Seriieren und Sortieren. Ne? Jetzt sage ich mal, man sortiert Kidneybohnen und weiße Bohnen. Mhm. Ja, Farbe allein nur. Und es gibt den großen Bereich Sprache, wo es nicht darum geht, dass ich einfach nur Kinderbücher habe, sondern dass ich auch schon erste Sprachübungen mache und nicht im Sinne von einer Sprachförderung, sondern dass es wirklich alltagspraktisch darum geht, Dinge zu benennen. das ist die Zahnbürste und das ist die Zahnpasta. Und die Zahnpasta muss ich aber so öffnen, dafür brauche ich auch die Hand-Augen-Koordination. Das sind also so festgeschriebene Bereiche und da bedarf es einer Verständigung im Team. Wollen wir das eigentlich auch? Wollen wir das, was ja für manche auch sehr beängstigend sein kann, dass es sehr stringent ist, ne, diese Bereiche.
Da hätte ich jetzt nämlich mal nachgefragt. Ist das okay, wenn ich einfach mal so reingrätsche? Denn ich versuche jetzt mal so in eure Rolle zu schlüpfen. Ich hoffe, das ist für euch auch okay soweit. Ich würde jetzt mal sagen, ja, aber das mache ich als Erzieherin und ich habe noch nie was mit Montessori am Hut gehabt. Ich habe einen lebendigen Alltag. Das heißt, alles, was ich mit dem Kind mache, das kommuniziere ich. Ja, das ist ja dann Montessori. Wo würdest du da differenzieren und sagen, ja, das ist, ja, das sind natürlich immer Parallelen. In der Pädagogik werden wir immer Parallelen finden, aber was ist so der typische Charakter, der vielleicht für Montessori steht?
Dass ich den Kindern die Selbstständigkeit erübrige. Und das fängt halt von den Möbeln an, dass ich also Möbel habe, die auf Höhe der Kinder sind und nicht auf Höhe des Erwachsenen sind. Ein Beispiel, und das ist jetzt echt großes Kino, das muss jetzt keiner in der Einrichtung umsetzen, aber wenn man gerade eine neue Einrichtung eröffnet und das große Glück hat, da mitentscheiden zu können, dass man eine Küche hat, wo Kinder auch wirklich drin arbeiten können, also mit Herd. Und bei uns die Zweijährigen machen sich selber ein Spiegelei, weil wir eine Herdplatte haben und weil sie in die Küche gehen können, sie holen sich ein Ei. Sie wissen, wie das mit der Pfanne funktioniert. Das ist nicht etwas, dass ich jetzt einen Zweijährigen habe, der kommt von außen in der Eingewöhnung und ich sage jetzt, so machst du es, sondern das ist ein Prozess, der ein ganzes Jahr dauert mindestens. Und dass es Klarheit in der Struktur, in der Raumgestaltung gibt.
Okay, es gibt also Vorgaben. Magst du darauf ein bisschen näher eingehen? Was sind denn so typische Montessori-Vorgaben? Weil ich glaube, mit den Vorgaben können wir auch gut differenzieren zwischen dem, was eine Pädagogin im Alltag macht und dem, was eine Montessori-Pädagogin im Alltag macht.
Also die Vorgaben sind ja die Bereiche, jetzt spreche ich mal von Krippenbereich, Sprache, Bewegung, Übung des täglichen Lebens und Hand-Augen-Koordination. Im Kindergartenbereich, interessanterweise hat Maria Montessori das auch sehr klar definiert, ab 3 Jahren. Ist es dann auch die Übung des täglichen Lebens, aber da kommt nochmal Mathematik dazu, da kommt Lesen, Schreiben dazu, da kommt dazu Erkundung der Welt, also alles, was mit Biologie, Physik, Chemie, mit Geografie zu tun hat, das kommt alles dazu. Und diese Bereiche haben nochmal spezielle Materialien.
Erzähl mal mehr, was sind das für Materialien und wie sehen die Bereiche aus? Wenn man das überhaupt so in Worte fassen kann. Vielleicht auch nur ein paar Beispiele, damit die da draußen so ein Gefühl dafür und ein Gespür bekommen, was das ist.
Jetzt sage ich mal, beim Sinn des Materials sind wir ja eingestiegen. Mhm. Ne? Da geht es erstmal darum, wirklich die Erfahrung zu machen, die verschiedenen Sinne kennenzulernen. Mhm. Aber dann geht es auch darum, tiefer einzusteigen, wenn es zum Beispiel um das alles die Vorbereitung auf zum Beispiel Mathematik später. Jetzt wäre es natürlich geschickt gewesen, ich hätte Materialien hier, haben wir nicht.
Ja, das werden wir beim nächsten Mal machen. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Außerdem hat Nadine das dann immer dabei, aber beim nächsten Mal bringen wir das mal mit.
Wenn ich jetzt sehe, ein Kind fängt an, sich für das Thema Größenverhältnisse zu interessieren, dann habe ich verschiedene Stangen, wir nennen das die roten Stangen. Das sind 10 verschiedene Stangen, die unterschiedlich lang sind. Und da geht es erstmal die Erfahrung darum, um lang und kurz zu unterscheiden und das auch in eine Sprache zu bringen. Was ist denn am kürzesten? Was ist denn länger? Ne? Mit dem Kind da auch, auch Aufgaben zu geben. Ne? Schau mal, wie lang diese Stange ist. Findest du einen Gegenstand in der Einrichtung, der genauso lang ist? Heißt oder magst du mal vermessen, wie groß der Andreas ist?
Spannend.
Wie viele Stangen brauche ich denn dafür? Ne? Da geht es erstmal nur um kurz und lang. Und später geht es dann weiter mit Materialien dick-dünn. Und diese Materialien sind alle einzeln für einzelne Bereiche, also Isolation der Eigenschaft nennt das Maria Montessori. Es gibt also jetzt nicht Materialien, jetzt sage ich mal, die dick, dünn, lang, kurz, schwer, leicht miteinander vermischen. Was leider ganz oft der Fall ist, wenn man sich die Materialien anguckt, die unter Montessori verkauft werden, dass da viele Dinge miteinander vermischt sind. Das ist aber nicht das Ziel, sondern es geht wirklich um die Isolation der Eigenschaften, weil es konkret um eine Sache geht.
Stehen die Sachen eigentlich einfach so in der Kita oder sind es Sachen, die wirklich in eine Interaktion reingebracht werden?
Also sie stehen jederzeit greifbar für Kinder, immer auf Augenhöhe, damit Kinder sich selbstständig die Dinge nehmen können und nicht abhängig sind von uns als Erwachsenen. Ja. Ein ganz wichtiges Thema. Ja.
Und wir werden noch über Adultismus sprechen. Da haben wir schon fast eine Brücke gebaut.
Genau. Und jedes Material ist auch nur einmal vorhanden. Da geht es nämlich auch darum, dass Kinder in den sozialen Kontakt miteinander gehen müssen. Das heißt ja nicht, dass du jetzt als Andrea alleine die roten Stangen machen soll.
Ja.
Und Andreas macht das immer alleine, sondern da gibt es ja auch Kinder, die schauen vielleicht zu und sagen, oh, ich möchte mitmachen. Oder man spricht sich mit seiner besten Freundin Jule ab und sagt dann, Jule, hast du Lust, gemeinsam das zu machen? Und da geht es wirklich um Ausprobieren. Bevor wir aber das Material einfach so zum Probieren, sozusagen das Kind es einfach nur so ausprobieren kann, ist es auch so, dass wir den Kindern auch eine sogenannte Darbietung geben. Das heißt, wir zeigen den Kindern, wie nutze ich denn die Materialien? Also so eine Stange, die größte Stange ist einen Meter lang. Die kann ich gut als Schwert benutzen. Ne? Andreas hat jetzt gerade Lust, Schwertkampf zu spielen. Ist total legitim, aber nicht mit der roten Stange. Ne? Mhm. Also auch da gibt es dann wieder Grenzen in der Materialbenutzung. Ne?
Ah.
So, und meine Aufgabe ist es als Pädagoge aber erstmal zu beobachten, für was, wann setze ich denn diese Materialien ein, beziehungsweise wann gebe ich denn dem Kind diese erste Darbietung.
Da ist also auch schon eine Kontrolle mit drin. Genau. Das heißt, die... ich nenne sie jetzt mal die Montessori-Pädagogin. Mhm. Die hat nochmal eine besondere Aufgabe. Kann das sein? Die im Unterschied zu einer regulären Erzieherin, Pädagogin. Mhm. Wie unterscheiden sich die beiden? In der Herangehensweise vielleicht gerade in solchen Interaktionen?
Ich sage es immer zu Eltern, weil das für Außenstehende ja immer ein bisschen merkwürdig wirkt. Wir sind keine Pädagogen, die jetzt Kinder animieren, sofort immer was zu tun.
Mhm.
Sondern es geht grundsätzlich erstmal darum, dass wir schauen, was braucht denn das Kind? Dafür bedeutet es, dass ich beobachten muss. Und beobachten heißt nicht, ich mache mal nebenbei noch mit dem Paul irgendwas.
Ja.
Natürlich sind meine Sinne da und ich kriege mit, was da los ist. Aber ich muss mich auch ganz bewusst hinsetzen und was manchmal aussieht wie, die Pädagogen tun nichts, ich muss mich bewusst hinsetzen und beobachten. Das bedeutet auch, ich muss aufschreiben, ich muss mit meinen Kollegen in Kontakt gehen. Hast du gesehen, Andreas interessiert sich für das Thema kurz und lang, müssen wir einführen. Oder für das Thema Gerüche.
Ja. Ja. Spielt die Beobachtung also eine zentrale Rolle in der Montessori-Pädagogik?
Eine der wichtigsten Rolle. Und die ist halt individuell und nicht aufgrund der Gruppendynamik, dass ich die ganze Gruppe beobachte, sondern im Idealfall setze ich mich hin und beobachte mal 1-2 Stunden wirklich, was tut denn Andreas da? Ja. Und das ist so eine Voraussetzung. Die nächste Voraussetzung ist, als Pädagoge das zutrauen können, das Vertrauen darin haben, dass Kinder sich selbst entwickeln können, wenn ich sie gut begleite. Und ich glaube, darauf kommt es an als Pädagogin im Montessori-Bereich. Ich bin Begleiter, ich bin nicht Vorzeiger oder ich bin jemand, der sagt, naja, das kannst du schon irgendwie selbst, sondern ich stehe neben dir. Und manchmal gehen wir gemeinsam über einen großen Felsen. Manchmal müssen wir vielleicht auch besprechen, wie wir den großen Felsen umschiffen, aber ich begleite dich. Das ist mal ein bisschen abgedriftet von der...
Nee, das ist super. Ich frage mich gerade, der Spruch mittendrin statt nur dabei, ist das so etwas, wo du sagst, ja, damit könnte ich mich identifizieren oder ist das dann too much? Also, wenn wir so ein bisschen pauschalisieren jetzt einfach, die Montessori-Pädagogin, ist die dann mit im Spielgeschehen und zieht die sich dann irgendwann raus? Beginnt die ein Spielgeschehen? Gibt es da irgendwie eine Vorgabe oder du weißt, was ich meine? Hey,
also auch wieder ganz spannend. Wir reden von Arbeit. Kinder arbeiten, Kinder spielen nicht.
Ja.
Sondern arbeiten. Und ich würde Kinder einladen. Ne? Ich habe jetzt beobachtet, ich habe mich vielleicht mit Kollegen ausgetauscht. Andreas interessiert sich für Größen, für Längen und solche Geschichten. Und da würde ich dem Andreas einladen, du Andreas, ich habe gesehen, gestern im Außengelände, du hast die Stöcke nach Größe versucht zu sortieren. Du, ich habe da was. Das steht bei uns im Nebenraum. Das nennt sich die roten Stangen. Magst du mal mitkommen? So, also so eine Einladung. Und wenn ich davon auch als Pädagoge überzeugt bin, dass ich das also interessant gestalte und nicht einfach nur sage, jetzt komm mal mit, ich zeig dir mal was. Jetzt
wird was gebastelt.
Ja, jetzt müssen wir mal. Dann kann ich sagen, schau mal hier, Andreas, hier unten im Regal, da sind die roten Stangen. Hast du Lust, mit mir das mal zu machen?
Dann spielt ja Sprache und Leidenschaft eine große Rolle, oder?
Authentische Leidenschaft.
Nicht gespielte Leidenschaft.
Nicht gespielte.
Oh!
Oh, wir haben eine Überraschung heute für dich.
Der Benjamin will ja basteln.
Nee, das ist es nämlich nicht. Und wenn mir dann der Andrea signalisiert, ja, er möchte gerne, dann holen wir erstmal den Teppich, weil wir machen ganz viel auf dem Boden. gar nicht so sehr auf den Tisch. Boden bedeutet nämlich auch Bewegung. Und bei den roten Stangen, ich die alle aus dem Regal, das sind 10 Stück geholt habe, da muss ich mich ganz schön viel bewegen. Und dann legen wir die erstmal aus und dann geht es erstmal nur darum, kurz und lang kennenzulernen.
Ach, guck mal, das heißt, der Prozess alleine, also der Weg ist das Ziel, wäre ja dann...
Der Weg ist das Ziel, ja. Mhm.
In Anbetracht der Zeit, wir wollen es nicht allzu lange machen für euch, wenn ihr mehr haben wollt, wie gesagt,
gerne.
Ihr könnt
ich bringe
gerne,
sie auch mit, die Rundstangen.
Genau. Nadine kommt gerne zu euch, macht mit euch einen fantastischen oder auch zwei fantastische Teamtage zum Thema Montessori-Pädagogik und das auf eine ganz andere Art und Weise, als ihr es vielleicht gewohnt seid oder glaubt. Jetzt kommen wir nämlich mal zu Glaubenssätzen.
Oh ja.
So Montessori, ich hau jetzt mal sowas raus. Mach. Ein Montessori Feuerfrei. Ist ja, das ist ja doof, weil da ist so, da sieht man das Kind, das spielt mit so einem Bauklotz und macht, und dann kommt die Montessori-Pädagogin und sagt, hallo Benjamin, das ist ein Baustein, damit wird gebaut, das ist kein Auto. Das ist ja ganz komisch. Wie stehst du dazu? Hast du bestimmt schon mal gehört, so dieses so, ja, das darf nicht zweckentfremdet werden, das muss das sein, was es ist.
Ich kann ja Andreas beobachten und kann ihn, Benjamin war es in dem Fall jetzt, kann ich ja beobachten und sehen, der interessiert sich gerade mega für Autos. Top-Thema, um anzufangen, Sprache und Autos. Ich stelle ihm verschiedene Autos, Fahrzeuge zur Verfügung und sage, du Benjamin, ich habe da ein Körbchen, da sind ganz viele Autos drin. Hast du Lust, mit mir mal diese Fahrzeuge alle kennenzulernen? Und dann sind wir schon mitten in dem Thema Fahrzeuge. Ne? Und wie heißt denn eigentlich? Das eine ist der Kipplaster, das andere... Kennst du das? Weißt du, was das ist? Und dann habe ich auch noch Bildkarten und versuche dann auch...
Ja, dann kommt ihr dahin.
Ne? Genau.
Aber sag
ich
mir
gehe jetzt aber nicht hin und sage, Benjamin, also weißt du, das hier, also das ist ein Baustein, ganz normal, siehst du doch auch. Und das ist kein Auto und jetzt fahren wir kein Auto.
Okay, das ist gar nicht, so ist, wird gar nicht kommuniziert.
Nein, das ist etwas, es gibt so gewisse Grenzen. Jetzt sage ich mal, wenn wir über das Thema reden, ne, ist auch so ein klassisches Klischee, dürft grenzenlose Freiheit, weil reformpädagogischer Ansatz ist bei Waldorf ja nicht anders, so ein Klischee. Grenzen sind dort zu setzen, wo sie die Gemeinschaft gefährden, beziehungsweise das einzelne Individuum gefährden. Jetzt sage ich mal, wenn ein Kind einen hohen Bewegungsdrang hat und gerne auf Tische und Stühle klettert. Hey, super, Andreas, du, ich sehe, du möchtest gerne auf den Tisch klettern oder auf den Stuhl oder ins Regal. Ne? Ich möchte gerne aufs Regal. Dann muss ich benennen, ne? Andreas, das hier ist das Regal, da stehen Sachen drin und es macht mir Sorge, dass du mit dem Regal umkippst. Oder das hier ist ein Stuhl.
Ja, ich verstehe total.
Das hier ist ein Stuhl und auf dem Stuhl sitze ich nachher oder vielleicht jemand anders. Wenn du gerne klettern möchtest, ich zeig dir mal den Bewegungsraum, da kannst du gerne klettern oder im Außengelände.
Du, dann findet das ja alles in unserem Kopf statt, oder? Also ich kann jetzt ein großes Ding daraus machen, kann sagen, die Montessori-Pädagogen, bei denen darf der Bauklotz kein Auto sein. Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, und ihr könnt ja jetzt gerne mal auch in euch selber reingehen oder mit eurem Team arbeiten, an der Frage, welche Grenzen habt ihr denn so? Darf ein Kind denn einen Tisch zweckentfremden? Darf denn ein Kind mit Essen spielen? Und ich kann euch jetzt schon sagen, und ihr wisst es auch, es gibt nicht immer richtig und falsch. Es orientiert sich sehr viel an dem Konzept, an der Pädagogik, aber auch an unseren Werten, an unseren Glaubenssätzen, an dem, womit wir groß geworden sind und an den Grenzen. Es orientiert sich viel an den Grenzen, den Regeln, die wir selber setzen.
Ja, und wenn wir jetzt beim Spielen sind, wie du es jetzt sagst, gerade mit Essen, da würde ich sehr genau hinschauen, um was geht's denn da? Ist es vielleicht eine Sinneserfahrung des Kindes, was es noch braucht, weil es vielleicht es zu Hause nicht machen durfte, ausleben durfte, mal anzufassen? Wie ist denn das, so eine Nudel mal zu nehmen? Ja. Das heißt nicht, dass es die Tomatensoße hin und her manscht. Das ist nicht das Ziel. Da würde ich dann auch sagen. Aber wenn ich dieses Kind beobachte und weiß, wo gerade seine Themen sind, weil es nämlich vielleicht gerade um Sinneserfahrung geht, auch Wasser, ein klassisches Thema für viele Kitas, darf ein Kind lange mit Wasserhahn offenen spielen, weil das ist doch Ressourcenverschwendung. Ne? Sich da auch im Team, das hat wenig mit Montessori-Pädagogik zu tun in dem Fall, sondern zu einigen. Um was geht es? Kann das einfach jedes Kind und wir machen Grundsätze, ja, alle dürfen das? Oder ist das, weil, und da muss ich halt auch gut im Austausch sein, mit den Mitarbeitern, die Kinder auch beobachten und da auch zum Konsens kommen und sagen, bei dem Benjamin ist das gerade wichtig, weil er Dinge nachholen muss oder weil das gerade die Erfahrung ist, die er braucht, um seine Sinneserfahrung machen zu können. Und das heißt nicht, dass grundsätzlich alle Kinder immer einen Wasserhahn spielen dürfen. Und genau.
Wie überall. Es bedarf auch viel Kommunikation im Team.
Ja.
Ne? Und wenn wir schon mal beim Team sind, wie ist denn das eigentlich mit dem Montessori-Diplom oder der Montessori-Ausbildung? Oh, ja. Das ist ja eine sehr fundierte Ausbildung. Macht die Sinn, wenn ich mich für Montessori interessiere und mich dahingehend qualifizieren will? Oder reicht es, dass ich ein Montessori-Buch lese oder eine Montessori-Doku anschaue?
Also brauchst du ein bisschen mehr. Das ist eine Ausbildung, die dauert 2 Jahre. Und in der okay. Regel ist es jetzt hier so im Rhein-Main-Gebiet, ist die immer freitags und samstags, freitagsabends und den gesamten Samstag. Und wenn ich jetzt neue Mitarbeiter habe, die keine Montessori-Ausbildung haben, bei uns hat jeder, also mindestens in einer, wir arbeiten gruppenspezifisch, in jeder Gruppe gibt es mindestens einen, der die Montessori-Zusatzausbildung
okay.
hat.
Mhm.
Das heißt aber noch lange nicht, dass der das auch immer kann, weil auch da gibt es eine Weiterentwicklung. Die Montessori-Pädagogik ist nicht vor 120 Jahren stehen geblieben, sondern weil ich vor 10 Jahren das Diplom habe, heißt das lange nicht, dass ich da jetzt immer alles kann.
Ja.
Sondern da geht es auch darum, dass man im Team anbieten muss, so haben wir das für uns geregelt, dass wir gewisse Zeiten haben. Wir nennen das das Materialteam. Da haben wir keine Kinderbetreuung, sondern da tauschen sich Mitarbeiter über Materialien aus.
Mhm.
Wie lade ich ein Kind ein? Wie biete ich denn die Materialien da? Wie benenne ich denn diese Materialien? Ich habe Mitarbeiter, ich erwarte nicht, dass wenn jemand bei uns anfängt und sagt, es interessiert mich, dass der das kann oder dass der gleich das Diplom macht, weil das ist eine herausfordernde Situation und das wissen wir alle. Es gibt private Umstände, die einfach dazu beitragen, dass man am Freitagabend nicht kann.
Mhm.
Pflegebedürftige Oma zum Beispiel, sage ich jetzt mal so. Dann kann ich ja zu niemandem sagen, hey, mach mal. Ich weiß, dass es Träger gibt, die sagen, du musst aber innerhalb von 2 Jahren musst du es dann mal anfangen, weil du musst. Das ist dann wieder eine Einstellungssache der Führungskraft. Es geht nämlich darum, wenn jemand wirklich sich da weiterentwickeln möchte, ist das Grundvoraussetzung, dass bei uns Teilnahme am Materialteam, sich mit kleinen Fortbildungen, die wir sowohl online anbieten, also gibt es eine österreichische Akademie, die im Montessori-Bereich da sehr gut online aufgestellt ist und da Fortbildungen anbietet. Und gleichzeitig gibt es in Wiesbaden noch ein Zentrum, was Abendfortbildungen die Woche über anbietet. Das sind so kleine Basics, auf die ich erstmal aufbauen kann als Mitarbeiter.
Ja.
Und wenn mir dann ein Mitarbeiter signalisiert, hey, ich habe da Bock drauf, ich kann das.
Mich catcht
dann,
das. Ich habe Bock.
Ja, seid ihr bewusst, das ist hart.
Ja.
Wir unterstützen dich. Ne? Du hast hier die Experten, wir unterstützen dich. Du musst Hausarbeiten schreiben, du musst Ordner abgeben, etc. pp. Dann mach.
Okay.
Aber dafür möchte ich, dass jemand auch intrinsisch motiviert ist. So wie wir es von Kindern wollen, dass sie selber lernfähig sind, dass sie sich selber für Sachen interessieren, erwarte ich das auch von Mitarbeitern.
Ja. Jetzt zum Schluss. Nenn mir doch mal 2 Dinge, warum du oder die du an der Montessori-Pädagogik so sehr liebst. Und nenn mir aber auch gerne mal so eine Sache, wo du merkst, da komme ich manchmal nicht klar mit der Montessori-Pädagogik oder der Montessori, der klassischen Montessori-Anwendung oder Einstellung. Vielleicht gibt es ja auch so, wir haben ja alle mal so Bereiche, bei mir geht es oft mit der GfK so. Ne? Mhm. Es gibt in der GfK, in der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, da gibt es manchmal so Settings, ich mir denke, so, da tue ich mich echt schwer mit. Ich weiß nicht, ob ich das bin und ob ich so sein will. Mhm. Vielleicht hast du ja 2 Dinge, die du mega liebst an der Montessori-Pädagogik und eine Sache, wo du immer wieder merkst, so, ach, da stößt du auch mal an Grenzen.
Also mal so 2 Dinge. Vielleicht das eine ist das Persönliche für jemand, der sagt, ich brauche eine Struktur, ich brauche einen roten Faden. Es ist nicht etwas, wo jeder etwas anderes drunter versteht, dann ist die Montessori-Pädagogik top, weil es einfach eine Grundausstattung gibt und ich nicht erst noch sagen muss, wir hatten doch mal im Keller irgendwas mit Stangen und Sinnesmaterial, sondern es ist einfach vorhanden und ich muss mich nochmal los. Ne?
Okay, da ist schon ein Setup da, genau. Sozusagen. Du kannst so direkt reingehen.
Ja.
Du bist sofort handlungsfähig.
Ja.
Auch in der Umsetzung des Bildungsauftrags. Ne?
Ah, sofort.
Oh, Wahnsinn, okay,
stimmt. Das heißt aber auch, und Obacht, ich muss als Pädagoge auch die Sachen drauf haben.
Ja, klar.
Es gibt zum Beispiel im Bereich Erkundung der Welt gibt es Puzzlekarten. Mhm. Verschiedene Länder, europäische Länder, afrikanische Länder. Ach hoch, und dann wird es auf einmal, ja, was ist denn das für ein Puzzleteil in Europa? Welches Land ist das, ne?
Mhm.
Und da kann ich natürlich zu Kindern hingehen und sagen, du, ich weiß das gerade auch nicht, lass uns das mal rausfinden, Andreas.
Ja.
Wie können wir das denn rausfinden, was das jetzt für ein Land ist und wie das heißt und wie die Flagge aussieht? Aber wenn ich das immer sage zu Kindern, dann wird es irgendwann peinlich. Also dann ist es auch nicht mehr authentisch und also es geht ja schon darum, dass wir auch Vermittler sind von Wissen. Das andere, was mich so fasziniert an der Montessori-Pädagogik, und das werden jetzt wieder labern, ja, aber das habe ich ja auch, Es geht viel um das Thema, ich stehe nicht über dem Kind, sondern ich begleite Kinder und ich ich befähige Kinder in die Selbstständigkeit schon sehr, sehr früh und in die Selbstwürde. Denn wenn wir darüber sprechen, aktuell, gestern war ja nun mal Wahlergebnis Sachsen und Thüringen. Und wenn wir über Demokratiebildung sprechen in Kitas, dann ist das ein Grundelement schon in der frühen, also schon in der Krippe anzufangen, dass Kinder da sehr frei entscheiden können. Jetzt sage ich mal, was möchte ich denn anziehen? Möchte ich heute den roten Pullover anziehen?
Das heißt, das Thema Partizipation spielt eine große Rolle, ähnlich
also wie in der Retro-Pädagogik. Also wir nennen das nicht Partizipation. Ja. Das ist so ein Begriff, der, glaube ich, sehr modern jetzt daherkommt in der Kita-Landschaft, sondern es geht wirklich darum, Selbstwert zu erhalten über Selbstständigkeit und nicht in die Abhängigkeit zu kommen als Kind über den Erwachsenen.
Ihr macht die Kinder wirksam in ihrem in ihrer Entwicklung und in ihrem Sein.
Ja.
Wow.
Und das ist etwas, ich glaube, das gibt es auch in vielen anderen pädagogischen Richtungen, aber das ist das, wo ich mich am ehesten gesehen habe in der Montessori-Pädagogik.
Ja. So, jetzt mal eine Sache, wo du merkst, so, ach, damit struggles du ein bisschen, damit das ist schwierig irgendwie manchmal.
Das ist, glaube ich, aber bei jedweder pädagogischen Ausrichtung das Thema des Schwarz-Weiß-Denken. Wir reden von einer Pädagogik, die 120 Jahre alt ist, die aus dem Italienischen mehrfach übersetzt worden ist, die in ihrer Zeit entstanden ist, auch manchmal in der Vorstellung, manchmal gibt es komische Begriffe, wo man sich denkt, bisschen komisch. Also es gibt zum Beispiel bei uns die Übung der Stille. Mhm. Da denkst du, was ist das denn? Ja, aber das geht darum, dass Kinder auch mal runterkommen. Du denkst, ja, könnte ein bisschen spooky sein.
Aber wir gehen halt manchmal Schubladen auf. Ne?
Genau.
Dinge, die wir selber so mal erlebt haben vielleicht auch. Mhm.
Und dann immer zu sagen, es in die heutige Zeit zu transportieren, dass das einem gelingt und nicht zu sagen, da kommt jetzt die Montessori-Polizei und sagt, böse, böse, weil du dieses Material vielleicht anders genutzt hast, als sie das ursprünglich dachte. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, auch was bei Ausbildungen das Thema ist. Wer bietet die Ausbildung an? Hat da jemand auch wirklich Erfahrung und hat er das geschafft, auch ins 21. Jahrhundert zu transportieren? Ja. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Medienpädagogik war zu Zeiten von Maria Montessori, Medien, naja, maximal Radio, ne? Aber wenn man sich dann Schriften anschaut von Maria Montessori, die war total technikbegeistert. Die wollte wissen, es war gerade der Umbruch gewesen. Es kamen ganz viele naturwissenschaftliche Neuerungen, Erkenntnisse. Es ist eigentlich von Haus aus ist das eine Naturwissenschaftlerin gewesen. Und die hat sich viel mit neuen Dingen auseinandergesetzt. Und die hätte das gewollt, dass Kinder Medienpädagogik erfahren. Aber da heißt es nicht, dass ich anfange, ein Tablet in der Kita einzurichten und zu sagen, jetzt haben wir Medienpädagogik. Mhm. Sondern es fängt damit an, erstmal darüber sich klar zu werden, wenn wir eine Montessori-Einrichtung sind, darf denn jeder einfach von jedem Kind ein Bild machen? Mhm. Also und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwert. Darf eigentlich jeder von mir ein Bild machen und was passiert mit dem Bild? Ne? Also ich würde dich dann fragen als Andreas, darf ich ein Foto von dir machen? Und hast du schon eine Idee, wo das hinkommt? Möchtest du es mit nach Hause nehmen? Möchtest du es in dein, wie ihr nennt das, nicht Portfolio, sondern in dein Lebensbuch heften? Möchtest du noch, dass ich was dazu schreibe oder möchtest du was? Da fängt Medienpädagogik an. Und Kinder fähig zu machen, ein Foto auszudrucken. Was passiert denn da, wenn ich ein Foto ausdrucke? Was muss ich denn da machen?
Ja.
Ein Telefon mal zu tragen und nicht einfach nur Telefon als Instrument zu haben, sondern in die Verantwortung. Huch, ich muss jetzt vorsichtig sein. Wenn wir rausgehen, muss ich ein Telefon vorsichtig tragen. Ja. Damit fängt es an.
Vielleicht wichtig jetzt noch zum Abschluss ist, wie jede Pädagogik oder jedes Konzept, jede Philosophie erfährt auch die Montessori-Pädagogik Wachstum und Entwicklung. Das heißt, sie ist nicht alleine auf Maria Montessori zwar zurückzuführen, aber sie ist nicht pur Maria Montessori.
Ja.
Du hast es eben schon so schön formuliert, das ist eine Frau, die eine Reformpädagogik entwickelt hat, die zu einem gewissen Zeitpunkt gelebt hat. Und dieser Zeitpunkt, der liegt schon lange zurück und der war umgeben von vielen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Herausforderungen. Und die Montessori-Pädagogik, die bewegt sich mit der Zeit.
Ja.
Das heißt, sie verändert sich auch.
Ja, das muss sie auch. Also sonst, glaube ich, wird es schwierig, das auch im pädagogischen Alltag weiter zu leben. Und da ist es auch egal. Ich glaube, jede Pädagogik hat ihre Berechtigung. Wichtig ist, dass man sich auf eine Sache verständigt im Team.
Und sagt, Identifikation oder auch.
Wo wollen wir hin?
Gemeinsam, ja. Und nicht das eine Team so oder das eine Team so. Das kennt ihr sicherlich aus anderen Kitas vielleicht auch, vielleicht auch aus der Kita, in der ihr gerade seid. Ne? Wenn man da die Frage stellt, wer will denn überhaupt offen arbeiten, dann will die eine Hälfte offen arbeiten, die andere Hälfte will nicht offen arbeiten und man arbeitet schon seit 2-3 Jahren offen, versucht man zumindest, und es funktioniert einfach nicht. Es gibt immer wieder Konflikte, weil die einen wollen so, die anderen so. Und genauso ist es bei den anderen großen pädagogischen Formen oder Philosophien und Konzepten. Ne? Die einen wollen Reggio, die anderen nicht. Die einen wollen Montessori, die anderen nicht. So wird es nicht funktionieren. Wir brauchen Menschen, die sich ein gemeinsames Ziel stecken, die sich identifizieren dann auch damit, die sagen, ich kann dahinter stehen, auch hinter den Werten und hinter den Prinzipien, die das Ganze mit sich führt. Und ich kann das auch und will das auch umsetzen. So, an der Stelle würde ich vorschlagen, wir machen hier einen Cut. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut euch unbedingt auch das nächste Video an. Denn da werden Nadine und ich über Adultismus sprechen und vor allen Dingen auch über Macht. Also wir werden über Machtgefälle sprechen und darüber, wie wir Erwachsene uns manchmal gegenüber Kindern verhalten, wie wir Kinder zurechtrücken oder manchmal bewusst verändern wollen, damit sie in unsere Welt passen, anstatt dass wir uns bemühen, in ihre Welt zu passen. Oder im besten Fall, dass sich beide Welten miteinander vereinen lassen. Also vielen Dank dir nochmal, Nadine, für das tolle Gespräch.
Gerne mehr.
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days.